The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen sehr besonderen Tag. Heute ist Montag, der 24. Februar und es ist der Tag nach der Bundestagswahl.
Aber das Ergebnis ist klar. Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer sein. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet.
Er ist der Gewinner, aber in Wahrheit nur ein halber Gewinner. Er hat 28,6% geholt. Gehofft hatten er und seine Union auf deutlich über 30. Die Quittung, er braucht die SPD, um überhaupt zum Kanzler gewählt zu werden. Also die Konkurrenz muss mitziehen, entsprechend vorsichtig, agierte Friedrich Merz gestern in der Berliner Runde von ARD und ZDF, wo der Noch-Kanzler direkt von ihm angesprochen wurde.
Ich gehe übrigens davon aus, Herr Scholz, dass wir auch in den nächsten Tagen hier einen vernünftigen Weg für die Zwischenzeit miteinander finden, um Verabredungen zu treffen, wie jetzt in dieser Phase zwischen der Bundestagswahl und der Regierungsbildung die Dinge auch weitergehen können. Das wird natürlich auch nur eine Zwischenphase bleiben. Aber ich bleibe bei meiner persönlichen Hoffnung, auch der Dringlichkeit der Aufgabe geschuldet, dass wir bis Ostern eine Regierung gebildet haben.
Drei Anmerkungen zu dieser Wahlnacht. Der Wähler hat gesprochen, aber undeutlich. Er hat genuschelt. Führung ist mit diesem Wahlergebnis schwer möglich. Also da muss Merz erst noch ein Kunststück vollbringen, bevor er wirklich Regierungschef werden kann. Die SPD will nicht, was er will. Keine Wirtschaftswende, keine Asylwende. Tja, und Merz will die SPD in Wahrheit ja auch nicht. Und da Lars Klingbeil als SPD-Chef zwar das historisch schlechteste Ergebnis der SPD holte, aber zu später Stunde noch mit dem Posten des Fraktionschefs belohnt wurde, das ist für Merz kein gutes Omen. Wahlgewinner Klingbeil gestern Nacht.
Da es gerade öffentlich geworden ist und Rolf Mütze nicht das kommuniziert hat, will ich hier sagen, dass das Präsidium gerade einstimmig vorgeschlagen hat, dass ich am Mittwoch kandidiere als Fraktionsvorsitzender, dann Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz in einer Hand liegen, gemeinsam mit Saskia Esken dann zusammen an der Spitze der Partei.
Zweite Anmerkung, für die Demokratie wird das keine Sternstunde, denn die SPD ist doch eigentlich die Gegenkraft zur Union. Und jetzt, ja, jetzt werden Konservative und Sozialdemokraten in eine Regierung gezwungen. Gezwungen, damit überhaupt regiert werden kann in Deutschland. Die Ränder, und das hat man bisher ja schon gesehen, erstarken. Die Linke mit 8%, fast verdoppelt, beim letzten Mal noch unter 5. Die AfD 20% und auch Verdopplung. Entsprechend selbstsicher gestern Abend Alice Weidel.
Und das ist eigentlich, woran diese Koalition von Anfang an krankt. Es ist der Mühlstein Friedrich Merz. Und es ist schrecklich für dieses Land, weil durch die Blockadehaltung ein echter politischer Wandel blockiert wird. Und zwar von der Union. Und genau das hat der Wähler nicht gewählt.
Anmerkung Nummer 3. Nach der Wahl ist vor der Entscheidung. Denn damit das gut gehen kann, müssen Union und SPD sich entscheiden. Sie müssen sich verändern. Die SPD muss, wie in Dänemark, zu einer Kehrtwende in der Asylpolitik bereit sein. Tja, und wirtschaftspolitisch muss sie sich eher an Altkanzler Helmut Schmidt orientieren als an Saskia Esken, Kevin Kühnert und all den anderen Linken. Darüber habe ich dieser Tage mit Franziska Giffey gesprochen, der Wirtschaftssenatorin von Berlin und ehemaligen SPD-Familienministerin.
Ich wünsche mir einen Kurs einer pragmatischen, bürgernahen, lösungsorientierten Politik, die wegkommt von ideologischen Diskussionen hin zu einem wirklich Weg, der auch sagt, was braucht jetzt unser Land? Und das wird ein Weg sein, der sehr stark erfordert von allen, die daran beteiligt sind, dass sie ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen, eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden, die mit einer Stimme spricht, die einen pragmatischen Kurs der Mitte fährt und die dafür sorgt, dass wir auch im Ausland ein starkes Standing wiederbekommen.
Die SPD mehr Richtung Mitte wieder, eher Richtung Helmut Schmidt als Richtung Saskia Esken?
Das wäre mein absoluter Wunsch, ja.
Wo war gestern Abend eigentlich der Mann der Mitte in der gegenwärtigen SPD? Er spielte nur eine kleine Rolle, obwohl viele doch auf ihn gesetzt hatten. Er blieb im Hintergrund, der Boris Pistorius.
Ja, das entscheidet die Partei, und zwar die Partei entscheidet, mit welcher Mannschaft wir jetzt in die nächsten Monate und Jahre gehen. Entscheidend ist, glaube ich, zunächst mal, dass wir nüchtern festhalten müssen, dass das ein niederschmetterndes, ein katastrophales Ergebnis ist.
Scholz jedenfalls ist raus, er wird Frührentner in wenigen Wochen. Zumindest das hat Merz geschafft.
Es ist eine große Ehre, der 9. Kanzler der Bundesrepublik zu sein. Und ich werde dieses Amt bis zum letzten Tag ausüben. Jetzt ist es an anderen, den Weg zu suchen, wie eine Regierung gebildet werden kann.
Fazit: Da halten sich zwei Schwache, Union und SPD, aneinander fest und tun so, als ob sie stark sind. Ob das reichen wird, den populistischen Sturm abzuledern, das werden wir erst noch sehen. So jedenfalls sehe ich die Sache heute Morgen. Aber wie sieht es meine Mitherausgeberin und unser Podcast-Host Dagmar Rosenfeld? Schönen guten Morgen, Dagmar.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Woran ist Olaf Scholz in deiner Wahrnehmung gescheitert?
An sich selbst und an seiner Kanzlerschaft. Er hat 3 Jahre lang eine Regierung geführt, die er nicht im Griff hatte, die auseinandergebrochen ist. Er hat es nicht geschafft, die Menschen in diesem Land mitzunehmen. Und vor allem hat er den Menschen erzählt, wir erleben eine Zeitenwende und gleichzeitig kann alles so bleiben, wie es ist. Er hat uns erzählt von einem ökologischen Wirtschaftswunder, was uns bevorsteht. Und wir sind jetzt 2 Jahre in der Rezession und womöglich steht uns ein drittes bevor. Und das zeigt insgesamt, dass die erzählte politische Wirklichkeit des Kanzlers nichts mit der erlebten Wirklichkeit der Menschen in diesem Land zu tun hatte.
Also zu viele Märchen.
Zu viele Geschichten, ja.
Und die Union hat zu hoch gepokert, denkst du?
Die Union hat zumindest offenbar zu viel von sich selbst erwartet. Die 3 vorne bei dem Ergebnis, die fehlt. Es sind nur 28% und ein paar Gequetschte am Ende geworden. Und ich erinnere mich an den Satz von Friedrich Merz. Er hat gesagt, er schaut jetzt nicht mehr links und er schaut jetzt nicht mehr rechts, sondern nur noch geradeaus. Und so wie es aussieht, wird Friedrich Merz jetzt sehr weit nach links schauen und gucken, wie er seine Migrationswende, seine Wirtschaftswende und auch eine Wende in der Verteidigungspolitik hinbekommen muss.
Und deine Stimmung heute Morgen, Dagmar, deine politische Stimmung in einem Satz?
Kompliziert.
Unsere Themen heute Morgen. Thorsten Frey ist der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und mit ihm habe ich gestern Abend noch über diesen sehr besonderen Wahlabend gesprochen.
Wir haben jetzt keine Zeit für Selbstbespiegelung, für Nabelschau, für lange Koalitionsverhandlungen, sondern wir müssen alle der Verantwortung gerecht werden, jetzt schnell für unser Land eine stabile Regierung zu bilden.
Außerdem spreche ich jetzt gleich mit unseren Politikreportern, mit Carina Mössbauer, mit Laura Block, mit Christian Schlesinger und mit Jan Schröder über ihre Einschätzung der jeweiligen Parteien, die sie betreuen. Und Anne Schwedt aus New York hat die neuesten Zahlen für uns von Berkshire Hathaway. Naja, und weil wir tapfer sind, feiern wir auch an einem solchen Tag und wir feiern die Demokratie. Und zwar ganz in ihrer Nähe. Wir kommen nämlich mit dem Klartext Doppeldeckerbus auch zu Ihnen. Der Gewinner ist die Union und vor allem ihr Kandidat. Für Friedrich Merz ist es die große Korrektur seiner Karriere. Einer Karriere, die durch Angela Merkel damals negativ beeinflusst war, denn sie hat nach allen Jobs gegriffen, die sie damals greifen konnte, und Merz schied aus der Politik aus. Jetzt aber wird er voraussichtlich der nächste Bundeskanzler.
Willkommen im Konrad-Adenauer-Haus an diesem historischen Wahlabend, dem 23. Februar 2025. Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Aber es wohnt eben auch eine Tragik dem Ganzen inne, denn mit weniger als 30% der abgegebenen Stimmen wird es eine sehr schwierige Koalitionsbildung. In der Elefantenrunde gestern Abend, wo die wichtigsten Player dieses Wahlkampfes nochmal zusammenkamen, da hat Markus Söder von der CSU betont, dass er trotz schwieriger Ausgangslage wirklich etwas anders machen möchte in der Regierung.
Und deswegen ist die staatsbürgerliche Verantwortung jetzt nicht nur zu sagen, husch, 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 einfach schnell machen, sondern es muss sich auch was ändern. Und die, die nicht den großen Auftrag von den Wählern bekommen haben, müssen dann auch bereit sein zu erkennen, dass die Menschen etwas anders wollten als die alte Politik.
Ich habe noch am Abend nach der Sendung angerufen bei Thorsten Frey. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion. Hier ist unser Gespräch. Einen schönen guten Abend, Thorsten Frey.
Guten Abend, Herr Steingart.
Donau-Esching, da waren Sie mal Oberbürgermeister. Erinnern Sie die Zeit noch eigentlich?
Ja, das war eine wunderschöne Zeit. Bis 2013 war ich dort 9 Jahre Oberbürgermeister und habe jeden einzelnen Tag sehr genossen.
Und Sie wurden, habe ich gelesen, mit 99,4% der Stimmen wiedergewählt. Herr Frey, davon ist Ihr Mann in Berlin, Friedrich Merz, meilenweit entfernt von Ihren 99,4%. Kurz gesagt, was ist da eigentlich schiefgelaufen?
Die Verhältnisse sind natürlich völlig andere. Wir erleben eine sehr fragmentierte Gesellschaft und das findet seine Fortsetzung auch in der Zusammensetzung des Parlaments. Insofern haben wir heute Abend es mit einer sehr, sehr schwierigen Gemengelage zu tun. Aber natürlich ist ein solcher Wahlabend kein Wunschkonzert, sondern unsere Verpflichtung ist, daraus eine stabile Regierung zu formen in Verantwortung für unser Land. Ich glaube, ich muss allen klar sein, wir haben jetzt keine Zeit für Selbstbespiegelung, für Nabelschau, für lange Koalitionsverhandlungen, sondern wir müssen alle der Verantwortung gerecht werden, jetzt schnell für unser Land eine stabile Regierung zu bilden.
Und muss die SPD sich verändern? Oder die Frage beantwortet sich fast von selbst, aber Herr Frey, in welche Richtung muss die SPD sich verändern? Stichwort Asylwende. Sie brauchen ja einen Koalitionspartner, der nicht sagt, wir haben alles richtig gemacht. Sie brauchen ja einen, der sagt, guck mal, so wie in Dänemark, so wie bei New Labour, so könnte es auch gehen, oder?
Ja, Sie sprechen Beispiele an von sozialdemokratischen Parteien in Europa, die eine ganz konsequente Migrationspolitik machen. Und Fakt ist ja auch, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der SPD die Migrationspolitik von Friedrich Merz unterstützen. Insofern ist es überhaupt nicht weit hergeholt, bei der SPD genau diese Unterstützung auch zu sehen. Und ich hoffe, dass die SPD sich gerade auch nach dieser verheerenden Wahlniederlage darauf besinnt, was ihre eigene Kernwählerschaft möchte. Und die möchte eben nicht nur einen starken, leistungsfähigen Staat, sondern auch einen Staat, der die Kontrolle über das Migrationsgeschehen wieder zurückgewinnt.
Und gleichzeitig wollen die Grünen und auch die SPD mehr investieren. Sie wollen auch mehr investieren in die Rüstung. Das heißt Schuldenbremse. Muss das Thema nicht zügigst abgeräumt werden, damit man den Partnern signalisiert, pass auf, wir führen nicht das fort, woran ihr schon mit der FDP gescheitert seid?
Also erstens bräuchte es für das Lösen der Schuldenbremse eine qualifizierte Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und im Bundesrat, die sehe ich derzeit nicht. Und zum Zweiten finde ich es ziemlich fantasielos, wenn einem bei zusätzlichen Investitionen nur einfällt, die Schuldenbremse lösen zu wollen. Wir sollten zunächst einmal darüber diskutieren, wo wir Einsparungen vornehmen können. Ich halte das für zwingend notwendig, wenn man es mit der Zeitenwende wirklich ernst meint.
Ich glaube, dass Sie das ernst meinen und ich glaube, dass das viele und dass es auch vernünftig wäre, glaube ich auch. Ich glaube aber, dass es nicht durchsetzbar ist. Die SPD oder das, was davon geblieben ist, muss diesen Sozialstaat verteidigen und zwar auf Teufel komm raus. Das heißt, Sie werden soziale Kürzungen doch nicht im Ernst durchsetzen können, oder?
Natürlich muss über Kürzungen gesprochen werden. Natürlich muss man sich anschauen, wo man die Schwerpunkte setzt. Das ist das Wesen von Politik.
Das heißt, auch Sozialabbau ist auf der Tagesordnung, sagen Sie.
Naja, der Sozialstaat in Deutschland hat sich expansiv entwickelt in den vergangenen Jahren. Das heißt, der Sozialstaat ist noch stärker gewachsen als das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und das bedeutet, dass man insbesondere die Friedensdividende nach 1990 ganz kontinuierlich in den Sozialstaat investiert hat. Wenn jetzt die Sicherheitsherausforderungen für unser Land wieder größer werden, wenn wir stärkere Anstrengungen brauchen, um unsere äußere Sicherheit zu gewährleisten, dann muss auch klar sein, dass wir an anderen Stellen auch wieder Einsparungen vornehmen müssen.
Kann es sein, dass uns eine Phase auch instabiler Regierungen bevorsteht? Die letzte hat 3 Jahre gehalten. Wir wissen beide nicht, wie lange die nächste hält. Die muss sich überhaupt erst mal finden. Kann es sein, dass wir vielleicht sogar uns auch auf italienische Verhältnisse, das heißt also auch auf Regierungen ohne parlamentarische Mehrheit, also Minderheitsregierung einstellen müssen?
Wir werden jedenfalls alles tun, dass unser Land eine stabile Regierung bekommt, dass die Herausforderungen bewältigt werden können. Und wir sind uns auch darüber bewusst, dass jetzt im Grunde genommen die Basis dafür gelegt wird, wie die Bundestagswahlen im Jahr 2029 ausgehen werden. Wenn es uns nicht gelingt, die großen Herausforderungen im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Energiepolitik, der Migrationspolitik wirklich vernünftig zu lösen, dann werden wir wahrscheinlich im Jahr 2029 nicht mehr über Wirtschaftspolitik, über Arbeitsmarkt und Migration sprechen, sondern dann wahrscheinlich eher über den Erhalt von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.
Denn für die Demokratie ist das Ganze, was sich jetzt vollzieht, natürlich nicht toll. Die natürlichen Antagonisten der Bundesrepublik, Sozialdemokratie und die Konservativen, müssen jetzt schon zusammen. Also das heißt, die ganze Mitte muss eigentlich aufgeboten werden. Welche Auswahl habe ich da eigentlich noch als Wähler der Mitte?
Ich sehe das Problem, Herr Steingart, und das ist auch ein großes Problem. Eine große Verantwortung, die sich daraus ergibt, und wir würden eine solche Lösung mit Sicherheit nie suchen. Aber wir haben auch keine Wahl. Wenn die Wählerinnen und Wähler entscheiden, haben wir dieses Ergebnis zu akzeptieren und daraus das Bestmögliche zu machen. Es ist unsere Verantwortung, daraus eine stabile Regierung zu formen, die Herausforderungen zu bewältigen, so schwierig es auch sein mag. Ich sehe keine andere Option.
Oder Sie müssen schnell das Votum wieder zurückgeben an die Wähler und sagen, so habt ihr gewählt, aber so ging es nicht.
Ja, das ist allerdings dann auch keine Verantwortungsübernahme. Man kann ja schließlich nicht so lange wählen, bis an das Ergebnis passt, sondern wir müssen schon auch respektieren, was die Wähler mit einer enorm hohen Wahlbeteiligung entschieden haben.
Herr Frey, ich bedanke mich für das Gespräch. Wird nicht unser letztes zu diesem Thema sein. Schwierige Situation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Herr Steingart. Einen schönen Abend noch.
Und die Reporter von The Pioneer waren im politischen Berlin unterwegs den ganzen Abend lang. Carina Mössbauer, zum Beispiel unsere Chefreporterin Politik, war auch unterwegs. Schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Du warst im Adenauerhaus, also in der CDU-Zentrale hier in Berlin. Sag uns, wie war die Stimmung?
Ja, ich würde sagen, 1000 Volt. Also wirklich hoch angespannt. Von konzentriert bis Katastrophe gab es da wirklich viele Zustandsbeschreibungen von CDU-Mitgliedern. Ich höre, dass es für Merz im Präsidium zwar Standing Ovations gab, also ein klares Signal des Rückhalts, aber man muss genauso sagen, es war das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der Union.
Und jetzt wird alles davon abhängen, welche Koalition für Friedrich Merz unter seiner Führung überhaupt möglich ist.
Ja, also bei Schwarz-Rot würde es auf jeden Fall so ein kollektives Durchatmen in der Partei geben. Die Große Koalition ist jetzt, kann man sagen, die Lieblingskoalition des Friedrich Merz. Kenia hingegen, also Schwarz-Rot-Grün, wäre wirklich ein Schock. Da müsste man sich erst sammeln.
Aber Carina, ist denn Friedrich Merz überhaupt noch der gesetzte Kanzler? Denn das Parlament, das kann auch jeden Außenstehenden, sei es Hendrik Wüst, Markus Söder, jeden, auch dich nominieren. Also denkst du, die Union kommt nochmal an den Punkt, den eigenen Kanzlerkandidaten in Frage zu stellen?
Also Fakt ist, Merz muss jetzt zusammenführen, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Er muss einen und integrieren. Und das, wissen wir, lieber Gabor, war noch nie seine größte Stärke. Und dann kommt noch hinzu, er hat in den vergangenen Wochen die Mitte wirklich mächtig gespalten. Gabor, du weißt die Abstimmungen im Bundestag.
Ich erinnere mich, wo er mit den Stimmen der AfD gegangen ist.
Genau, damit hat er sich selbst ziemlich geschadet. Er ist für viele Sozialdemokraten und Grüne nun wirklich ein schwarzes Tuch.
Carina, vielen Dank für deine Insights soweit.
Gerne doch, lieber Gabor.
Und wir werden, das kann ich Ihnen versprechen, wir werden die anderen jagen, dass sie vernünftige Politik für unser Land machen.
AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel gibt sich martialisch in der ARD, so kennen wir sie. Die Rechten sind natürlich die Gewinner dieses Abends, haben sich fast verdoppelt und liegen jetzt, naja, knapp um die 20, wahrscheinlich über 20%. Vor Ort bei der Wahlparty der AfD war mein Kollege Jan Schröder aus unserem Hauptstadtteam mit dabei und jetzt ist er bei mir. Einen schönen guten Morgen, Jan.
Guten Morgen, Gabor.
Alice Weidel hat in der Berliner Runde der Union ein Angebot gemacht in Richtung Friedrich Merz.
Und ich hatte es auch schon vordergängig gesagt, unsere Hand ist ausgestreckt. Wir werden
vernünftigen Anträgen der Union zustimmen, wenn es denn erforderlich ist.
Hat sie da eigentlich, denkst du, den Rückhalt in ihren eigenen Truppen?
In Teilen der Partei ja, aber beim völkisch-nationalistischen Teil der Partei auf keinen Fall. Björn Höcke, der mächtigste Mann aus Thüringen, hat mir gestern Abend auf der Wahlparty ins Mikrofon gesagt, dass er mit der Union vorerst nicht zusammenarbeiten will.
Ich persönlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ist nicht abgesprochen. Ich persönlich halte eine Koalition als Juniorpartner mit der CDU für ausgeschlossen. Die CDU müsste wirklich deutlich erkennbar sich distanzieren von der Merkel-Ära, die Deutschland schwersten Schaden zugefügt hat. Die Merkel-Ära muss abgeschlossen werden, muss aufgearbeitet werden, am besten auch im Rahmen eines Untersuchungsausschusses. Die Herrschaft des Unrechts muss aufgearbeitet werden.
Aber Friedrich Merz hat das ja auch schon gesagt, dass er mit dem Mann, mit Björn Höcke, auf gar keinen Fall zusammenarbeiten möchte.
Mit Herrn Höcke setze ich mich nicht in einen Raum. Den wollen Sie zum Minister machen.
Ja, auch darüber habe ich mit Björn Höcke geredet. Hier ist sein Statement zum CDU-Chef.
Herr Merz hat ganz klar gesagt, er wird sich niemals mit Ihnen in einen Raum setzen. Wären Sie zum Wohl gewissermaßen Ihrer Partei bereit, zurückzustecken, um sowas möglich zu machen?
Ja, aber was ist denn das für eine Aussage von Herrn Merz? Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Mann vom Größenwahn befallen, offenkundig. Denn mit Verlaub, ich muss das deutlich einordnen. Als demokratischer Politiker muss ich mich mit jedermann in einen Raum setzen wollen. Ich rede mit jedem. Ich bin sogar als Volksvertreter dafür verantwortlich, mit jedem Mann zu sprechen, auch wenn ich nicht seine politische Meinung teile. Und genauso muss es natürlich zwischen Politikern sein, die dieses Land repräsentieren wollen. Wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen zusammenreden. Wenn man in einer Demokratie nicht zusammenreden kann, dann hat man im Parlamentsbetrieb nichts zu tun und nichts zu suchen. Das gilt auch für einen Herrn Merz.
Aber Jan, gibt es denn auch Menschen in der AfD zu einem Kurs der Mäßigung aufrufen? Denn immer noch weiter nach rechts zu rücken, noch radikaler zu werden, das verschließt ja jeden Weg jemals in die Regierung. Also gibt es auch moderate Stimmen?
Also Gabor, inzwischen gibt es auch in der AfD eine Funktionärsriege, die es nicht mehr abwarten kann, endlich in Ämter zu kommen. Die besonders Radikalen um Björn Höcke rebellieren ja genau gegen diese Funktionäre, die endlich an die Fleischtöpfe wollen. Aber ich würde sagen, die haben eigentlich inzwischen die Mehrheit, vor allem im Bundestag. Vielleicht hat deswegen auch Höcke jetzt zwei seiner engsten Mitstreiter aus Thüringen in den Bundestag entsandt, um dem so ein bisschen ein Gegengewicht entgegenzustellen.
Das heißt, du würdest sagen, da droht vielleicht sogar ein Machtkampf innerhalb der AfD-Fraktion?
Das könnte gut sein, vor allem dann, wenn die Annäherung an die Union weitergeht.
Vielen Dank, Jan, für dieses Update am frühen Morgen.
Vielen Dank dir, Gabo.
Und wenn das amtliche Endergebnis ist, dann werde ich natürlich dafür sorgen, dass meine Partei sich politisch und personell neu aufstellen kann. Da wirke ich mit.
Und treten vom Parteivorsitz zurück.
Trete ich nicht neu an, aber dann ist mein Führungsanspruch für die FDP natürlich erloschen. Dann muss die FDP einen neuen Start haben. Und den wünsche ich im Übrigen auch unserem Staat, weshalb ich dem künftigen Kanzler Friedrich Merz eine gute Hand bei seinen großen Aufgaben wünsche. Mhm.
FDP-Parteichef Christian Lindner gestern Abend in der Berliner Runde. Das war's dann. Das war ein Abgang in Würde, würde ich sagen. Bei mir ist jetzt unser Politikchef von The Pioneer, Christian Schlesinger. Guten Morgen, Christian. Wie siehst du die Sache?
Ja, guten Morgen, Gabor. Ihm blieb ja gar keine andere Wahl. Die FDP hat Christian Lindner viel zu verdanken. Aber wenn eine Partei nicht über die 5%-Hürde kommt, dann ist dafür immer natürlich auch der Chef verantwortlich. So hart das klingt, aber die Geschichte von Christian Lindner ist seit gestern auserzählt.
Aber was ist dann die Erzählung innerhalb der FDP, dass man sich jetzt in der außerparlamentarischen Bewegung sozusagen wiederfindet? Gibt es außer dem Parteichef Schuldige, die sich auch schuldig bekennen?
Naja, es kommt ja darauf an, wen man fragt. Es gibt ja auch in der FDP Flügel und Flügelkämpfe. Die konservativen FDPler sagen, das war die Ampel. Das war die Zerrissenheit auch bei der Abstimmung im Bundestag zur Migration. Die progressiven FDPler sagen, nee, das war die thematische Verengung auf zwei Themen, Wirtschaft und Migration. Ja, und diese Debatte um die Deutungshoheit wird auch darüber entscheiden, wie der künftige Kurs der FDP in Zukunft aussehen wird.
Okay. Die Frage, Christian, ist ja jetzt, wird es einen neuen Christian Lindner geben oder wird es vielleicht eine Christina werden?
Ja, ich glaube, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Man darf ja nicht vergessen, aus all den Berufspolitikern sind gestern viele Hobbypolitiker geworden. Sie haben nicht nur ihr Mandat verloren, sondern auch ihr Büro, die Mitarbeiter, die gesamte Medienpräsenz. Naja, und Strack-Zimmermann besitzt so eine Infrastruktur noch in Brüssel. Sie ist Europaabgeordnete und sie leitet den Verteidigungsausschuss. Sie ist aktuell der führende Kopf der Liberalen.
Und du hast sie gestern Abend in Berlin gesehen, richtig?
Ja, und nicht nur gesehen, sondern auch gesprochen. Ich habe sie gefragt nach dem Unterschied zum Rausfliegen im Bundestag 2013 und zum Rausfliegen gestern.
Naja, rausfliegen ist das Gleiche. Rausfliegen ist rausfliegen. Rausfliegen ist scheiße.
Vielen Dank, Christian.
Gerne, Gabor.
Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Das, finde ich, muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden.
Und damit ist der Niedergang der SPD um ein weiteres Kapitel reicher. Olaf Scholz hat mit den Sozialdemokraten das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte von Deutschlands ältester Partei eingefahren. Sehenden Auges, muss man ja sagen. Laura Block aus unserem Hauptstadtteam war im Willy-Brandt-Haus dabei, gestern Abend in Berlin und heute Morgen hier bei mir. Schönen guten Morgen, Laura.
Guten Morgen, Gabor.
Wie war die Stimmung der SPD direkt nach der Wahl? Die kann nur depressiv gewesen sein, oder?
Ja, Gabor, die war also so gar nicht gut. Also direkt nach der Rede von Scholz, Esken und Klingbeil sind dann die meisten Leute auch gegangen. Selbst zum Frusttrinken hatten die keine Lust mehr. Und manch einer hat sich auch gewundert, warum nicht direkt noch am Abend personelle Konsequenzen bei diesem schlechten Wahlergebnis gezogen wurden.
Aber das Präsidium hat ja noch getagt nach dieser Party, die keine Party war, richtig?
Ja, genau. Die haben noch getagt und zwar bis Mitternacht. Die hatten viel zu besprechen. Lars Klingbeil hat ja schon am Abend einen Generationswechsel innerhalb der Partei angekündigt. Und was er damit meint, hat er ja dann oder haben wir dann ja später auch erfahren. Und zwar, er soll ja Fraktionsvorsitzender werden. Das heißt, er ist dann Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Und Rolf Mützenich, so wie es aussieht, wird dann zurücktreten und ist dann ganz normaler Abgeordneter. Ich sag mal so, wenn die Umstrukturierung innerhalb der Partei, also dieser Generationswechsel, dann so aussieht, bei so einer Niederlage, also dass Posten einfach nur hin und her geschoben werden, dann kann man sich auch wirklich nur noch wundern.
Und Saskia Esken, sag noch einen Satz zu ihr. Sie bleibt an der Spitze der SPD?
Also das kann ich mir kaum vorstellen. Der Rückhalt innerhalb der Partei, der ist wirklich quasi nicht mehr vorhanden. Ich rechne eher mit ihrem Abgang innerhalb der nächsten Stunden.
Und Boris Pistorius, Deutschlands beliebtester Politiker, auf Seiten der SPD auf jeden Fall. Was wird aus dem?
Naja, jetzt, wo Lars Klingbeil ja Fraktionsvorsitzender wird, ist ganz klar, dass Boris Pistorius ins Kabinett kommt. Der wird auf jeden Fall Ministerposten behalten und vielleicht sogar Vizekanzler werden.
Vielen Dank, Laura.
Bis später, Gabor.
Und eine Überraschung des Abends war die Linke. Wer hätte das denn gedacht? 8% sicher im Bundestag. Der Co-Vorsitzende Jan van Aken strotzte gestern Abend in der Berliner Runde nur so vor Selbstbewusstsein.
Mit 8,5% jetzt im Bundestag werden wir es, glaube ich, Friedrich Merz schwer machen, seine Angriffe auf den Sozialstaat durchzuziehen. Und da werden wir auch gesellschaftliche Mehrheiten organisieren.
Das war also ein politisches Comeback, das kaum jemand auf dem Zettel hatte. Da gab es zwei Zutaten. Da war zum einen die Aktion Silberlocke. Drei ältere Herren, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow, kandidierten und holten tatsächlich ihre Direktmandate in ihren Wahlkreisen. Aber dann gab es eine Planübererfüllung, so hat man das wohl im Kommunismus genannt, nämlich in Gestalt von Heidi Reichinek. Diese junge Abgeordnete hat bei Social Media für Aufsehen gesorgt und auch im Bundestag.
Genauso wie Anträge für einen armutsfesten Mindestlohn von 15 Euro und höhere Tarifbindung. Das hatte die Ampel übrigens auch versprochen, mehrfach sogar, und am Ende dann doch nicht geliefert. Dabei brauchen wir dringend gute Löhne, um den Wohlstand in diesem Land fair zu verteilen und natürlich für gute Renten. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Sie es nicht mal geschafft haben, das Rentenniveau auf 48% zu stabilisieren. Das ist nun wirklich das Mindeste, was das Rentensystem braucht.
Sie spricht nämlich nicht nur ältere Menschen an, sondern erreicht vor allem die Jugend, auf Social Media. Sie ist seit 2021 auf TikTok aktiv. Sie versteht, wie man Politik greifbar macht, mit kurzen, pointierten Videos natürlich, die informieren, ohne zu langweilen. Für diese Wahl hat sie ihr eigenes Social Media Budget verdreifacht. Naja, und der Erfolg, der spricht für sie.
Ich bin so unfassbar dankbar über dieses Ergebnis, das eindeutig zeigt, dass unser Fokus auf soziale Themen Erfolg hatte. Dass es genau richtig war, den Menschen zuzuhören und auch zu handeln.
Fazit: Totgesagte leben länger.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Berkshire Hathaway neue Zahlen veröffentlicht und Anne Schwedt in New York weiß, was da drin steht. Einen schönen guten Morgen. Hallo Anne, sag uns, wie lief das letzte Quartal für dieses Investment-Konglomerat von Warren Buffett?
Hi Gabor, es lief sehr gut. Es konnte ein massiver Anstieg der Gewinne aus den operativen Geschäften verzeichnet werden, um ganze 71%. Das wurde hauptsächlich durch das Versicherungsgeschäft angetrieben. Da gab es einen Plus von 302%. Buffett betonte in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, dass Berkshire besser abschnitt als erwartet, obwohl 53% der operativen Geschäfte einen Gewinnrückgang verzeichneten. Die Barreserven von Berkshire Hathaway erreichten Ende des Jahres auch einen Rekordstand. Die Investitionsgewinne verlangsamten sich im vierten Quartal. Da gab es einen Rückgang um 47%. Wie die Anleger reagieren, das wird sich erst heute zeigen. Die Berkshire-Aktie ist seit Jahresanfang aber um 6% im Plus und performt damit besser als der Markt.
Interessant, Anne. Und dann sag uns, was wird in dieser Woche sonst noch für die Investoren wichtig?
Ja, die Anleger schauen diese Woche auf neue Wirtschaftsdaten, wie zum Beispiel das BIP für das vierte Quartal. Das absolute Highlight diese Woche werden aber die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch. Experten glauben, dass Nvidia wieder starke Ergebnisse vorlegen kann und auch der Ausblick gut sein wird. Dennoch sind die Erwartungen der Anleger sehr hoch. Es kann also sein, dass Nvidia trotz guter Zahlen nicht überzeugen kann. Abgesehen davon gibt es auch noch die Zahlen von Home Depot, Warner Bros. Und Salesforce.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass gestern die Wahlbeteiligung bei weit über 80% lag. Im Vergleich zur vergangenen Wahl eine Steigerung von immerhin doch 10 Prozentpunkten. Deutschland, so scheint es, ist in Bewegung und das ist gut so, denn Demokratie lebt nicht von Gleichgültigkeit. Sie lebt vom Mitmachen, vom Debattieren, ja, vom Spaß auch am Gestalten. Und wir bei The Pioneer stehen genau dafür. Demokratie braucht Debatte, Demokratie braucht Sie. Tja, und wir bei The Pioneer stehen genau dafür. Demokratie braucht Debatte und Debatte braucht Bühne. Und deshalb gehen wir mit unserem Doppeldecker-Bus, dem Klartext-Express, auf Tournee. Unter dem Motto Celebrating Democracy bringt The Pioneer den politischen Diskurs dorthin, wo er hingehört. Zu den Menschen, also kurz gesagt zu Ihnen. Live-Journalismus für 2 Stunden auf den verschiedensten Bühnen in Deutschland. Wir werden in Hamburg sein, in Essen, in München und als nächstes, glaube ich, Ende März noch in Köln. Also, viele Pioneer-Gesichter sind mit dabei auf der Bühne. Alef Doğan zum Beispiel, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Dagmar Rosenfeld und ich komme auch mit. Es wird live diskutiert mit hochkarätigen Gästen, mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur. Sigmar Gabriel wird dabei sein, nicht in allen, aber in vielen Städten. Jan-Josef Liefers aus dem Tatort, dem einen oder vielleicht auch der anderen bekannt. Naja, und Frank Schätzing, der Bestseller-Autor, ist zusammen mit Jan-Josef Liefers in Köln schon direkt am Start. Es wird garantiert spannend, würde ich denken, pointiert, inspirierend. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen könnten. Es gibt am Rande die Möglichkeit zur Begegnung und unsere Liveband, die The Pioneer Songs spielen wird, ist auch mit dabei. Celebrating Democracy wird erneut gefördert durch die Brost-Stiftung, die sich für unabhängigen Journalismus stark macht. Seit jeher stark macht. Alle Infos, alle Tickets finden Sie in den Shownotes oder unter tour.thepioneer.de. Wir sehen uns.
years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns schon heute Nachmittag wieder, denn um 17.30 Uhr startet unser Pioneer Livestream auf YouTube oder eben an Bord der Pioneer 2. Wer ist dabei? Professor Manfred Güllner, der Geschäftsführer und Gründer von Forsa. Der wird uns nicht die Leviten, aber die Zahlen lesen. Was ist da eigentlich passiert mit den Wählern? Dagmar Rosenfeld wird an Bord sein, Robin Alexander von der Welt. Die beiden nehmen live vor Publikum ihren Podcast Machtwechsel auf. Naja, und dann steht noch die Pioneer-Redaktion, Aleph, Chelsea, all unsere politischen Korrespondenten und Korrespondentinnen zur Beantwortung von Fragen bereit. Also von 17.30 Uhr, die nächsten zwei Stunden ist Live-Programm angesagt, auf YouTube hören und sehen wir uns. Oder es gibt noch ein paar Tickets, dann müssen Sie auf thepioneer.de gehen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag bis dahin. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.